kann es sein, dass eine Band, die auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs als vielleicht sogar beste Band der Welt gilt, als dritte Band nach The Who und The Beatles im Time Magazine abgebildet worden ist, das meistverkaufte Album des Jahres und gleichzeitig das meistgefeierte Kritikerliebling-Album des Jahres abgeliefert haben, was selbst heute noch in besten Listen bei den besten Alben aller Zeiten weit vorne auftaucht. 2020 die BBC zum besten Album des Jahres. 2003 der Rolling Stone als 26 bestes Album aller Zeiten. Es handelt sich um The Joshua Tree von U2 und von der irischen Band. Und dennoch hat man das Gefühl, dass sich alle, die Musik ein bisschen deeper, Pop- und Rockmusik ein bisschen deeper sehen, U2 nicht mögen. Wie kann das sein? Und das ist meine Frage an Marius.
Hallöchen. 1987 war Brothers in Arms von Dire Straits.
Das war 1985.
Wie steht 1987?
Das war 1985.
Dann hat die Seite chartsurfer.de Unrecht. Naja, okay. Ist dann halt so. Was war die Frage?
Wie kann es sein, dass eine seinerzeit so gefeierte Band so sehr gehasst wird von Musikfans inzwischen? Weil ich kenne keinen Musikfan, der offen sagt, yo, ich mag U2.
Kennt mehr Leute? Ich glaube, über die Hassphase sind wir hinaus. Sie werden jetzt belächelt.
Ja.
Dabei ist es merkwürdig, du hast absolut recht. Sie waren eine der erfolgreichsten Bands für Jahrzehnte. Sie haben ein unfassbares soziales Engagement. Sie haben oder sind berühmt für ihre unfassbaren Live-Shows. Ich sag nur 360-Grad-Bühne.
Ja, ja.
Sehr gern gesehen bei Pop Around the Clock bei Dreisat, dieses 360-Grad-Konzert oder Tour, die sie dort gegeben haben. Sehr beeindruckend. Fand ich schon immer geil, das Konzept. 360-Grad-Musikbühne. So, warum sind sie nicht beliebt? Naja, sie machen halt langweilige Musik.
Findest du?
Sie sind nicht Rock genug für Rockmusik, sie sind nicht Pop genug für Popmusik, obwohl, sie sind schon sehr poppisch geworden, auch so ein bisschen, aber waren sie auch schon immer? Also ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, Linkin Park mäßig digitiert sind von den absoluten Hardrockern oder, ja gut, bei Linkin Park war es so ein bisschen was anderes, aber jetzt irgendwie zu seichter Popmusik. Nee, sie machen ihre Musik schon genauso, wie sie heute ist, seit 40 Jahren, mehr oder weniger. Ich finde, sie haben sich nicht wirklich weiterentwickelt, sondern das ist ein hymnenartiger Stadionrock mit sozialkritischen Texten.
So, okay. Jetzt muss ich erstmal sagen, ach, wir reden heute übrigens primär über den Song Where the Streets Have No Name, auch aus dem Album The Joshua Tree. Aber ja, ich finde, du hast jetzt ein paar Punkte angesprochen, weil ich habe auch eine Theorie dazu. U2 kam ja auf Anfang der 80er Jahre und zu einer Zeit, wo Rockmusik irgendwie an so einem Brennpunkt war. Wir hatten noch so ein bisschen so die Garde rund um Journey, Aereo, Speedwagon, die so diesen Stadionrock so leicht nach vorne gebracht haben. Aber U2 sind da nochmal eine Lücke reingestoßen, wo Rockmusik gar nicht mehr so präsent war. Und waren dann der heißeste Scheiß für ein paar Jahre. Dann kommt aber hinzu, dass so mit der Entwicklung von Bands wie Guns N' Roses und so die Rockmusik sich wie in eine andere Richtung entwickelt hat, auch der Stadionrock. Und sie dann, und da muss ich entschieden widersprechen, Anfang der 90er mit Achtung Baby komplett angefangen haben zu experimentieren. Das hat mit Joshua Tree so langsam angefangen, unter Einflussnahme des legendären Produzenten Brian Eno. Und in Achtung Baby haben sie dann angefangen, auch komplett andere Sachen zu machen. Und dann auch in den 90ern waren sie komplett viel experimenteller unterwegs. Sie haben natürlich als Singles noch so ein paar Sachen ausgekoppelt, die nah an ihren klassischen Dingern waren. So One als Ballade steht jetzt With or Without You in wenig nach. Und war ja auch der erfolgreichste Song der Ära. Aber da waren Sachen dabei, die gingen ja schon fast in Trip-Rock, Trip-Hop-Richtung und so weiter. Und dann haben sie mit Beautiful Day 2000 irgendwie, sind sie dann wieder komplett zu ihren alten Sound zurückgekehrt, den sie mit Joshua Tree eingeschlagen haben, nur schlechter. Obwohl die Produktionstechnik ja in der Zwischenzeit besser geworden ist. Und darauf sind sie hängen geblieben. Und damit begann meiner Meinung nach der Abstieg von U2. Auch, also, ich finde, es ist sehr vergleichbar mit Coldplay.
Ja. Ja, wobei, ja. Kann man so nachvollziehen? Ich bin gerade überlegen, ich gucke mir gerade das Musikjahr 1987 an. Es war schon ein starkes Musikjahr, muss man sagen. Du hast aber absolut recht, dominiert tut entweder Popmusik, George Michael zum Beispiel, Faith ist, kam in dem Jahr raus, Michael Jackson's Bad, natürlich.
Ja, willst du mal die 10 erfolgreichsten Alben in Deutschland hören?
Bitte?
Also auf Platz 10 geteilt sind Simply Red mit Man and Woman und Terence Trent D'Arby mit Introducing the Hardline According to. Auf Platz 9 ist Drafi Deutschers Mixed Emotions mit Deep From The Heart. Auf Platz 8 Paul Simon mit Graceland. Auf Platz 7 Fleetwood Mac mit Tango in the Night. Auf Platz 6 The Bee Gees mit ESP. Auf Platz 5 Michael Jackson mit Bad. Auf Platz 4 mit Tina Turner Break Every Rule. Auf Platz 3 Whitney Houston mit Whitney. Auf Platz 2 Jennifer Rush mit Heart Over Mind. Und auf Platz 1 U2 mit The Joshua Tree. Was fällt auf? Da sind alles gute Künstler. Ja, wir nehmen mal Mixed Emotions so ein bisschen raus und Jennifer Rush als die deutsche Schlager-eske Soul-Antwort. Aber es ist halt nichts Rockiges dabei. Also bis auf U2. Und also Fleetwood Mac, das ist ein Pop-Album, Tango in the Night. Da ist eine rockigere Nummer drauf und die hat so Tango-Elemente drin. Und das nächste richtige Rock-Album ist dann, Deep Purple.
Appetite to Destruction wahrscheinlich.
Nee, das kam ein Jahr später in Deutschland. Selbst Bruce Springsteen Album kam nicht so gut an. Und bei den Singles hast du dasselbe Spiel, da kann ich jetzt auch mal reingucken. Da wirst du auch wenig Rock haben in dem Jahr.
Ja, also wie gesagt, wenn es Rock gab, dann war es schon eine härtere Mischung oder der härtere Stadion Rock, wie halt Appetite for Destruction von Guns N' Roses. Living on a Prayer von Bon Jovi kam raus.
Stimmt, aber Slippery When Wet war nicht dabei, das wundert mich gerade, weil das hätte ich viel erfolgreicher eingeschätzt, das Album, auch in Deutschland. Und das kam
Aber selbst Bon Jovi würde ich in der Beliebtheitsskala und in der Wie Rock Bist Du Skala vor über U2 einordnen.
Definitiv. Aber bei Bon Jovi haben sich ja alle drauf geeinigt,
aber das wichtigste Album des Jahres war übrigens natürlich Momentary Lapse of Reason von Pink Floyd, natürlich.
Ja, und dann, ich hab jetzt mal die Top-Singles aufgemacht. So, das ist ja, also das Rockigste.
Learning to Fly von Pink Floyd.
Das Rockigste bei den Single-Charts ist tatsächlich You Win Again von den Bee Gees und You're the Voice von John Farnham. Und sonst hast du nichts Rockiges. Zu einer Zeit, wo Rockmusik ja noch einen gewissen Stellenwert hatte.
Ja, aber interessante Mischungen waren da auf jeden Fall. It's a Sin von Pet Shop Boys kam auch raus.
Auf jeden Fall ein sehr gutes Musiker, wie ich finde. Wenn ich mir
Sweet 16 von Billy Idol kann man jetzt auch noch als Rock auf jeden Fall bezeichnen.
Da sind wenig Lieder dabei, wo ich sagen würde, och, könnte ich mir nicht anhören. Ganz wenige, ganz viel Gutes dabei.
Ja. War Paula Abdul 1987?
Nee, Straight Up war ein Jahr später.
Naja, gut. Ja, auf jeden Fall. Gutes halt für Popmusik halt. Oder für härtere Stadion-Rockmusik, würde ich sagen.
Ja.
Oder du gehörst halt zu einer ganz alten Riege. Und da war, gebe ich dir recht, auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlich U2 was Neues, was dort so reingebrochen ist. Aber der Stern von dieser Art von Musik lief ja auch nicht lange. Also ich finde,
ja.
Was Beautiful Day dann später bei U2 war, ist auch so It's My Life bei Bon Jovi. Nochmal so ein Comeback.
Ja, aber aber jetzt muss man natürlich sagen, dass It's My Life von Bon Jovi 3 Millionen Mal besser ist als Beautiful Day von U2.
Das ist korrekt.
Ja. Und ich würde nicht sagen, dass die Songs von Slippery When Wet 3 Millionen Mal besser sind als die Songs von The Joshua Tree. Auf gar keinen Fall. Ich wage sogar die Prognose, dass jeder Mensch mit Musikgeschmack eigentlich sagen muss, dass The Joshua Tree das bessere Album ist. Viel bessere Album.
Für die Zeit. Also es ist auf jeden Fall in dieser Zeit herausragend wahrscheinlich schon. Aber 40 Jahre später finde ich das, also ich habe auch noch mal in die anderen Songs reingehört, was ist da noch drauf? Du sagst es mir bestimmt gleich.
Also die anderen ausgekoppelten Singles waren With or Without You und I'm Still Having Fun oder I'm Looking For. Und die finde ich jetzt auch nicht so stark. Ich finde, das sind schon zwei der schwächsten Songs, weil sie sehr stark auf Charterfolg getrimmt sind.
Ja,
Die Singles von U2 waren in der Regel nicht so gut.
Ja, das hat man bei häufig bei Bands, dass irgendwie das Album dahinter dann die großen Banger hat. Aber auch bei Where the Students Have No Name, ich finde, das hat zwar auf jeden Fall, du hörst direkt, ist es U2, ne? Spätestens mit Bonos Stimme natürlich.
Ja, das ist ja auch, so eine Stimme, die muss man mögen.
Das, aber sobald der Song richtig anfängt, also sobald, er hat ja so eine Struktur, quasi ein riesenlanges Intro, Outro, und mittendrin ist dann der eigentliche Song, ne, der, genau, glaube ich, auch fürs Radio dann gut rausgeschnitten werden konnte.
Naja, du hast halt in der Radioversion beginnst halt, der Song hat ja einen Orgelchris kennen und damit beginnst ja, das geht eine Minute. Und dann kommt so langsam im Hintergrund abgemischt die Gitarre von The Edge. Und dann, wenn die Gitarre so richtig stark zu hören ist, setzt in der Regel die Radioversion ein. Oder, was die Radiomoderatoren ja gerne machen, sie labern eine Minute in das Orgel-Intro rein und sagen, und jetzt YouTube mit Where the Streets Have No Name.
Da freust du dich immer ganz besonders.
Ja, ich hasse es.
Und sobald, also das mag ich noch alles, wie der Song aufsteigt und dann beginnt der Song, ich denke mir auch eigentlich, naja, also schon in Ordnung und ja, vielleicht habe ich die auch unterschätzt, die alle Jahre, aber nach einer Minute finde ich das schon langweilig. Also
finde ich überhaupt nicht. Ich finde das ein total spannender Song.
Bei jedem U2-Song ist es so. Das ist mir viel zu schnell, finde ich das. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde das super eintönig irgendwie.
Die Song alles außer eintönig. Da passiert ja andauernd was. Der Song hat ja ganz wilde Wechsel, was Rhythmisierung angeht, was Melodieführung angeht, der macht ja immer genau das Gegenteil von dem, was du erwartest. Ich finde den, also wenn ich den eins nicht finde, dann langweilig. Ich finde ihn für das einfache Hören zu sperrig. Du musst ihn schon richtig genau hören, um zu verstehen, warum das ein guter Song ist, weil sonst ist das so ein Song, der dir vor den Kopf stößt, finde ich. Und über Bonos Stimme kann man streiten, weil ich finde immer, dass Bono ein bisschen zu jaulelig singt, aber das ist halt
ja,
immer
ja,
so.
Ja, ein bisschen, so eine kleine Säuselstimme hat er halt.
Ja. Interessant finde ich halt, dass die haben irgendwie monatelang an den Song gearbeitet, die haben den nicht zum Frecken gekriegt und die hätten beinahe alle Aufnahmen gelöscht und Brian Eno hat gesagt, nö, ich lösche die jetzt nicht. Und sonst wäre der Song irgendwie verschollen gewesen. Das ist schon interessant. Nee, also allein dieses Intro und wie der Song sich so langsam aufbaut. Ich finde, du hast gesagt, U2 steht für dich für so hymnischen Stadionrock. Und ich finde, das ist der perfekte hymnische Stadion-Rock-Song von U2. Also die Essenz von U2 ist in dem Song drin. Und ich finde, sie waren
ja auch
nie besser.
Würdest du mir Tickets für U2 schenken, ne? Da würde ich da auch stehen, mitkrüllen und ich habe kein Feuerzeug mehr. Aber mein Handy dann halt in die Luft halten das ist Musik auch gemacht für, dass du sie live erlebst, so ein bisschen, ne? Ich finde, das kommt halt nicht drüber auf der digitalen CD. Und auch nicht im Radio oder sowas. Und U2, entweder man muss Fan sein oder ich glaube, man kann halt nichts damit anfangen. Generell. Ja, und dann machen sie halt noch merkwürdige Sachen. Gut, sie haben ein großes soziales Engagement, das ist bei denen aber mittlerweile gerade so, ich kann mich gut erinnern, die South Park hat's auch parodiert in den Nullerjahren.
Ja, ja, klar.
Dass sie quasi an jeder Ecke und Ende ihre Musik mit ihrem sozialen Engagement vermittelt haben und das hatte dann irgendwann so ein Ding von tu Gutes und rede darüber, ne?
Ja.
So ein Eifer hatte das und da konnte man sich gut drüber lustig machen. Dann haben sie eine Kontroverse gehabt. Ich habe es damals schon nicht verstanden und verstehe es bis heute nicht so wirklich, was der Skandal dabei sein soll. Wenn man ein neues iPhone gekauft hat, war das neue U2-Album kostenlos mit vorinstalliert auf dem iPhone. Und scheinbar haben sich alle drüber aufgeregt, weil, ja, ohne zu fragen, so ein Album auf sein Handy zu haben, wahrscheinlich ist nicht so doll, wenn du die Band nicht magst, aber Warum regt man sich denn über irgendwelche Gratis-Sachen auf seinem Handy auf? Also, ich würde heute sagen, weiß ich nicht, Taylor Swift, ich kaufe mir das Handy und das ist eine neue Taylor Swift, ich kann auch nichts mit Taylor Swift anfangen, aber es ist mir das vollkommen egal.
Ja, ja, natürlich ist es vollkommen egal, aber es gibt Leute, die regen sich halt über Sachen auf.
Aber es war ein großer Skandal. Ich weiß, ich habe das live miterlebt. Ich habe TAF geschaut vor den Simpsons und da wurde lang und breit darüber berichtet. Wurde extra eine wurde extra gezeigt, wie man es löschen kann und sowas. Gut, andere Zeiten natürlich auch so ein bisschen. Wann war das? 2011 oder sowas?
2013, oder?
2013, okay. Doch später als gedacht.
Ich habe TAF geguckt. Ja, gab es nicht auch die South Park-Folge, wo die Weihnachtsfolge, wo dann rauskommt, dass Bono eigentlich ein Scheißhaufen ist und so Scherze?
Nee, Bono war er der Scheißhaufen? Ja, ich glaube schon, er war ein genmanipulierter Scheißhaufen oder sowas, ja. Ich glaube, sie waren auch in der Folge dabei, wo es um Napster ging, auch eine der besten South Park-Folgen jemals, in dem sie die armen Millionäre zeigen, die durch Napster und andere Musik Online-Plattformen quasi ja ihre nur noch die kleine Villa kaufen können und sich mit ihrem nur noch mit 10-Dollar-Scheinen statt mit 50-Dollar-Scheinen die Tränen abtrocknen können und solche Sachen. Das war South Park Peak, so schön in die Wunde rein und ja. Aber da war Metallica auch ganz weit vorne in der Folge. Die haben nämlich auch damals sehr viele Sympathiepunkte abhanden bekommen. Weil sie auch rumgeheult haben, dass sie den Bach runtergeht mit der Musikindustrie und mit der Kunst und dabei wussten alle, naja, ihr verdient nur weniger Geld und ihr seid Multimillionäre. Sollen wir jetzt Mitleid mit euch haben? What the hell? Ja. Und sie haben schön ihren Steuerort auch noch gewechselt, U2, von Irland nach den Niederlanden und das war zu einer Zeit, glaube ich, auch, wo man erinnert sich, Irland auch in großen finanziellen Krisen steckte, ähnlich wie Griechenland oder Portugal, glaube ich, war es damals. Auch uncool, wenn du so ein Nationalheld bist, ne? Gut, hat Schumacher auch gemacht. Aber naja, ist vielleicht auch was anderes, wenn du jedes Jahr ein Album oder sowas veröffentlichst und eigentlich dafür Steuern zahlen müsstest und dein Heimatland hat nichts davon. Ist ein bisschen Doppelzüngigkeit, natürlich nichtsdestotrotz kann man, was man auf jeden Fall U2 nicht vorwerfen kann, ist, dass sie mit ihrem Geld nichts Gutes tun und kein soziales Engagement haben. Das ist ja auch alles cool, ist ja auch alles gut, aber ja.
Ja.
Beliebt werden sie in diesem Leben wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Die Edge, der Gitarrist, wurde mir dann noch ein bisschen sympathischer durch die Doku, die ich ja auch schon wiederholt vorgeschlagen habe, und ich vergesse jedes Mal, wie sie heißt.
Es ist einfach die Doku.
Die Doku über die drei Gitarristen mit Jack White und
die Edge und
von Led Zeppelin.
Jimmy Page,
genau. Ja. Und was auch krass ist, es gab nicht einmal einen Bandmitgliederwechsel.
Nee.
Das ist die Originalbesetzung.
Die spielen seit 35 Jahren, weil es hat ja 5 Jahre gedauert, bis sie populär wurden. Also die spielen seit 35 Jahren in derselben Besetzung. Sie sind so ein bisschen langweilig.
Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Sie sind für Rockstars vor allen Dingen ziemlich langweilig.
Für Rockstars sind die extrem langweilig.
Ja.
Sie sind auch so ein bisschen. Ja. I want to hide. Ja, es wird jetzt Running Gag. Ich singe in jeder Folge ab jetzt.
Ja, sie haben auch ein Konzert in Luftschutzraum gespielt in der Ukraine, als der Krieg war. Also das sind so Sachen, wo ihr denkt, sehr cool, fantastisch, toll, aber es hat halt immer so ein bisschen den Flair. Aber sie wollen auch nochmal auf Seite 1 der Zeitung damit kommen. Ne? Das ist vielleicht gemein, aber so ein bisschen kommt es halt auch irgendwie.
Ja, tue Gutes und rede darüber.
Ja, und es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Might Get Loud heißt übrigens die Doku, die sollte ich mal anschauen.
Wir tun auch Gutes und reden darüber. Nächste Woche zum Beispiel über Marius' absolute Lieblingsband. Und welche das ist, habt ihr entweder raus, weil ihr...
Nee, ist nicht mein absolute Lieblingsband.
Platz 2. Über Marius' absolute Lieblingsband, wenn es Pink Floyd nicht geben würde.
So ist es.
Und über einen Song, den ihr vielleicht noch nicht von ihnen kennt.
Ja. Gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Buenos Dias.